Hier ist die Kettenreaktion. Heute mal ganz anders. Ja, Dirk und ich sind ein bisschen frustriert, vielleicht wie viele von euch auch, weil niemand in der Politik mehr über Klima- und Umweltschutz reden will. Das Thema ist irgendwie out. Gefühlt geht da draußen die Welt unter und unsere Regierung diskutiert über die Pendlerpauschale. Naja, eigentlich reden wir Wissenschaftsjournalisten nicht oft mit Politikern, weil es in der Politik eben um Meinungen geht und in der Naturwissenschaft um Fakten. Das sind grundverschiedene Modelle, das ist ein bisschen anderes Denken und es passt eben oft nicht so gut zusammen.
Aber heute machen wir die allererste und vielleicht auch, mal sehen Sabine, allerletzte Ausnahme. Denn es gibt einen, der ist konservativ und sagt trotzdem solche Sachen wie die hier, zum Beispiel übers Klima.
Wir bleiben bei unserem Ziel, dass wir CO2-Emissionen auf Null runterbringen, klimaneutrales Industrieland bis 2040.
Er antwortet auf die Frage, warum die CDU umweltpolitisch so wenig hinbekommt.
Ein klassisches Versagen meiner Partei. Das haben wir halt über Jahre ein bisschen verdaddelt.
Und er freut sich dann über weniger umweltbewegte Parteifreunde, die irgendwann zugeben müssen.
Nee, so blöd ist der Günther überhaupt gar nicht, was der da oben im Norden in Schleswig-Holstein macht. Die haben vielleicht doch irgendwie den schlaueren Weg gefunden.
Er hat gelernt, wie man politisch erfolgreich sein kann.
Man muss halt in der Politik lernen, da zählt nicht, wer am lautesten brüllt. Es zählt auch nicht, wer am schlauesten ist, sondern es zählt, wer mehr Menschen davon überzeugt, dass bestimmte Ziele richtig sind. Und wenn andere das in der Union blöd finden, ist mir sowas von Wumpe.
Und lustig wird's, wenn man ihn nach seinen politischen Wunschpartnern fragt.
Söder oder Habeck?
Habeck.
Na? Das kam aber überraschend schnell.
Ihr politisches Vorbild Markus Söder hat mal den schönen Satz dazu gesagt. Only Nixon.
Vielen Dank, dass ich nichts sagen muss.
Kommt noch.
Kommt noch, kommt noch. Ich hatte gerade diese schöne Vorstellung.
Sagen.
Sie haben sind bei der Union auf Parteitag und Söder redet und sie kneifen sich die ganze Zeit.
Nee. Währenddessen bin ich essen gegangen.
Und er witzelt, Söder würde seine Meinung inzwischen nicht mehr täglich, sondern stündlich ändern. Ihr seht, dieser CDU-Mann ist irgendwie anders als die anderen.
Und deswegen haben wir dann doch mit ihm geredet. Hier sind Sabine
und Dirk Steffens.
Und viel Spaß bei unserem ersten Live-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Wissenschaftspodcasts Die Kettenreaktion. Wir sind total aufgeregt, denn wir haben zum allerersten Mal einen Gesprächsgast in dieser Podcast-Reihe. Wir machen das sonst nicht, aber heute ist ein besonderer Tag und auch ein ganz besonderer Gast. Wir senden hier live vom Greenscreen Festival in Eckernförde und unser Gast ist kein anderer als der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Moin.
Unser Thema heute, wieso spricht eigentlich keiner mehr über Umweltschutz in der Politik? Das Thema ist ziemlich out. Was brauchen wir also für neue Narrative, um Deutschland wieder zurück auf so einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Kurs zu bringen? Und da ist natürlich besonders interessant, mit jemandem zu sprechen, der in einer konservativen Partei ist, aber mit den Grünen zusammen in der Regierung. Das ist ja genau das, was dann gerade interessant ist. Also an dieser Schnittstelle, wir freuen uns wirklich sehr über Ihren Besuch, Herr Günther. Schön, dass Sie da sind. Wir sind Wissenschaftsjournalisten und wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich reden wir gar nicht mit Politikern. Können Sie sich vorstellen, warum?
Vielleicht, weil wir nicht mit Wissenschaftsjournalisten sprechen.
Das ist zumindest logisch gedacht, sehr schön. Das hängt natürlich damit zusammen, dass einige Sachen, die, wenn man Dinge wissenschaftlich betrachtet, als Antwort aus der Politik zurückkommen, in der Wissenschaft zum Kopfschütteln führen. Also da sind einige Antworten ein bisschen seltsam, die aus der Politik kommen. Können Sie das verstehen?
Naja, das ist aber ja auch so, dass Politik ja, ich sag mal, immer unterschiedliche Interessen berücksichtigen muss. Und ich sag mal, wissenschaftlicher Rat einer ist, den wir annehmen sollten. Aber manchmal widersprechen sich ja durchaus auch wissenschaftliche Empfehlungen, sodass man am Ende ja auch insgesamt eine Entscheidung als Politik treffen muss. So, und ich jetzt kann jetzt mal aus meiner Erfahrung auch berichten, das hat jetzt nicht zwingend was mit Klimaschutzpolitik zu tun, aber wir haben in Corona-Zeiten einen Wissenschaftsbeirat gehabt und haben bewusst entschieden, dass wir da nicht nur Virologen dabei haben, dass wir Wirtschaftswissenschaftler dabei haben, dass wir eine Psychologin dabei hatten, weil offen gestanden, die auch unterschiedlichen Rat gegeben haben. Während die Virologen uns gesagt haben, gar keine Kontakte, das ist die beste Antwort darauf, möglichst der Ausbreitung des Virus entgegenzutreten, haben die Psychologen gesagt, Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wenn ihr die Leute alle isoliert, werden die alle bekloppt. Und dann muss man nachher Kompromisse finden. Und das Spannende ist, dass am Ende dieser Beirat uns immer einstimmige Empfehlungen gegeben hat, weil die halt eben auch überprofessionell gearbeitet haben. Und so versteht man vielleicht auch manchmal, warum Wissenschaft vielleicht manchmal sagt, Mensch, Politik hat die Entscheidung nicht genauso getroffen, wie wir es gesagt haben, aber akzeptiert eben, dass man vielleicht auch ein bisschen andere Belange mit berücksichtigen muss, um auch eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft zu bekommen.
Und das ist, finde ich, auch ein super Beispiel oder ein sehr besonderes Beispiel, auch die Corona-Zeit, weil die Politik da tatsächlich sich auf den wissenschaftlichen Rat ganz dringend verlassen musste. Für die Wissenschaft war es natürlich auch ganz schwierig, weil es was sehr, sehr Neues war und man am Anfang natürlich nicht die totale Erkenntnis schon hatte. Also man irrte sich da ein bisschen empor. Aber jetzt, also mir kommt das so vor, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin seit vielen Jahrzehnten, zweieinhalb Jahrzehnten.
Doch, du kannst Jahrzehnte sagen, so jung sind wir nicht mehr.
Auch Filmemacherin in dem Bereich und für mich sind diese naturwissenschaftlichen Themen einfach so mein Leben, da brenne ich dafür. Wir erzählen diese Fragen die ganze Zeit und wenn wir jetzt schon bei der Corona-Zeit sind, so vor 3 Jahren, ich hatte so das Gefühl, jetzt sind unsere Themen auch wirklich in der Gesellschaft angekommen. Man hat über Klimaschutz geredet und Umweltschutz und jetzt haben wir das Gefühl, es ist ein Randthema und wir reden viel mehr über Sicherheit und über Geld. Was ist mit den Umweltthemen?
Naja, die sind nicht weniger wichtig geworden und ich glaube, Ihnen muss ich das nicht erklären, dass die Dramatik ja eher zunimmt und dass in Bezug auf die Frage, wie hoch ist die Priorität, wie ist politisches Handeln, da ein ziemlicher Widerspruch ist. So, und ich glaube trotz alledem, dass man das auch ein bisschen sportlich sehen muss. Denn natürlich hat das auch immer was damit zu tun, was ist ansonsten so in der Welt los. Und dass man sich natürlich, sag mal, in Zeiten, in denen man sich nicht mit Krieg auseinandersetzen muss, in denen man vielleicht, in denen die wirtschaftlichen Sorgen vielleicht nicht so groß sind, dann man mehr Chancen hat, auch damit durchzukommen, finde ich, ist jetzt nicht so völlig ungewöhnlich. Ich meine, jedem macht es ja auch irgendetwas, ne? Wenn Russland die Ukraine angreift, wenn wir Drohnen sehen, die auf polnischem Gebiet sind, wenn wir hier direkt an der Ostsee sind, dass sich jetzt im Moment mehr Menschen auch Gedanken darüber machen, was ist eigentlich mit der russischen Schattenflotte? Jetzt haben gerade die Polizisten so ein Schiff mal hops genommen, dass sich da die Leute schon auch fragen, was hat das für eine Bedrohung auch für mich? Und dann vielleicht auch andere trotzdem wichtige Themen ein bisschen in den Hintergrund rücken. Das ist schon ein natürlicher Prozess. Ein guter Politiker, würde ich jetzt mal sagen, legt aber nicht die Hände in den Schoß und sagt, ja gut, kümmern wir uns jetzt halt nur noch um Sicherheit und Klimaschutz hat keine Relevanz mehr. Sondern ein guter Politiker erkennt ja, dass man trotzdem diese Dinge auch bewegen muss. Und jetzt sage ich mal auch ein bisschen mit Blick auf unser Land. Wir haben, obwohl das Thema nicht mehr so im Fokus ist, überhaupt nicht nachgelassen, etwas für Klimaschutz zu tun. Wir sind trotzdem der Auffassung, wir bleiben bei unserem Ziel, dass wir CO2-Emissionen auf Null runterbringen, klimaneutrales Industrieland bis 2040. Wir bauen erneuerbare Energien weiterhin in größter Geschwindigkeit aus. Im letzten Jahr sind 1/4 aller Windkraftanlagen in Deutschland in Schleswig-Holstein gebaut worden. Und wenn man sich mal anguckt, wie klein unser Land ist, dann weiß man, was das für eine Leistung ist. Und das kann man, finde ich, trotz alledem schaffen, wenn man Menschen keine Angst macht. Ich finde, das müssen Naturschützer auch manchmal lernen, dass sie nicht so oberlehrerhaft rüberkommen, sondern Menschen auch mitnehmen müssen, wenn es um Umweltschutz geht. Ich sag mal, ein wirklich konkretes Beispiel, worüber ich mich auch letztens geärgert habe. Wir machen so eine tolle Aktion, Einheitsbuddeln. Das haben wir mal
hört begonnen. Sich für süddeutsche Ohren, also meine Frau ist ja Bayerin, erstmal interessant an.
Wollte ich sie übersetzen. Aber Einheitsbuddeln haben wir beim Tag der Deutschen Einheit mal eingeführt, weil wir gesagt haben, wie kann man diesen Tag der Deutschen Einheit irgendwie mit Klimaschutz verbinden, mit was Nachhaltigem noch zusätzlich verbinden. Und wir haben einfach gesagt, jeder Deutsche sollte am Tag der Deutschen Einheit einen Baum pflanzen. Und das ist jetzt nicht ganz gelungen, aber wir haben immerhin es geschafft, dass wir, glaube ich, bei mittlerweile 500.000 Bäume sind. Und jetzt ist die Aktion wirklich jedes Mal weitergegeben worden. Jetzt ist das Saarland dran. Und dann habe ich mir den Artikel dazu angeguckt. Die machen das jetzt weiter. Und wirklich alle Naturschutzverbände kritisieren die Aktion. Das bringt nicht genug. Die pflanzen die falschen Bäume. Wenn das nicht ein Experte macht, dann sind die Klimabäume gar nicht nachhaltig. Ja, und ich sage, ja, ist wahrscheinlich fachlich alles richtig. Aber ehrlich gesagt, wenn man Menschen begeistern will für Naturschutz, dann dürfen Klima- und Umweltschutz nicht nur Leute machen, die alles bis ins letzte Detail verstehen, sondern dann muss man halt 83 Millionen Menschen in Deutschland damit erreichen. Und auch Leute, die nicht hundertprozentig wissen, welcher Klimabaum jetzt an welchem Standort der geeignetste ist, sondern es muss breit gesellschaftlich getragen werden. Und da glaube ich manchmal eine andere Ansprache, Leute eher versuchen mitzunehmen, nicht immer nur von oben herab Menschen für Klimaschutz zu begeistern, sondern wirklich zu sagen, wir müssen alle miteinander mit anpacken, um Klimaschutzziele zu erreichen, glaube ich, kann man argumentativ noch besser machen und muss die Politik natürlich auch mithelfen bei, ohne Zweifel.
Sie haben gerade gesagt, man muss auch Kompromisse finden. Also ich versuche es mal so. Ich habe jetzt einen Bleistift in der Hand. Ich muss das ja alles erklären. Das hören unsere Zuhörer nicht, den lasse ich fallen. Wenn ich den loslasse, Sie ahnen, was passiert? Der fällt runter. Wenn ich das nochmal mache, fällt nochmal runter. Man nennt das Schwerkraft. Würden Sie die Schwerkraft politisch eher links oder rechts verorten?
Ja, also ich würde mal sagen, dass der Bleistift ziemlich genau mittig aufgeschlagen ist.
Und ich weiß ja, dass Sie sofort verstanden haben, was ich sagen will. Es ist so seltsam, dass Umweltschutz bei uns politisch verortet wird, bei einer bestimmten Partei oder bei bestimmten Parteien mehr als bei anderen. Das ist das, was uns Wissenschaftsjournalisten so fassungslos macht. Wir reden doch hier, wie bei meinem Schwerkraft-Bleistift-Beispiel, über etwas, was gar keine Meinung und gar keine Ideologie zulässt. Wir reden über unverrückbare Fakten. Wie kann es dann sein, dass einige Parteien das ernster nehmen als andere? Das erscheint dem Außenstehenden ziemlich verrückt.
Naja, das ist ja darauf zurückzuführen, auf ein klassisches Versagen meiner Partei. Dass
Sie das sagen, wow. Da wollte ich ja hin und das also anmoderieren.
Das Publikum ist jetzt aber auch nicht ganz neutral.
Nein. Guck mal, die tragen auch alle eine bestimmte Farbe.
Ja, das ist, ja, genau. Das ist Ihre Heimatstadt, das wollen wir nochmal sagen.
Sie sind sehr beliebt hier. Klar, wir sind ja Umwelthauptstadt. Aber wir haben halt über Jahrzehnte nicht verstanden, dass es eigentlich gerade für eine konservative Partei, die eine natürliche Lebensgrundlage zu erhalten. Daraus hätte man ja wirklich auch einen richtig schönen konservativen Wert machen können. Und wir haben halt das Thema Naturschutz, wir haben zwar mit Herrn Töpfer den ersten Umweltminister gehabt und der ja wirklich auch Großartiges in dem Bereich geleistet hat. Aber
ja, zum Beispiel, als er in diesem Gummianzug durch den schmutzigen Rhein schwamm. Ich kann mich daran noch erinnern.
Man muss ja auch manchmal ein bisschen auf die Dinge hinweisen und sie verständlich machen, so wie das mit dem Bleistift. So, und wir haben halt das immer so ein bisschen als Thema weggedrückt und im Prinzip uns teilweise sogar fast dagegen positioniert und haben dann einer Partei die Möglichkeit gegeben, das als ihr Thema zu begreifen. Es wird ja heute immer noch absolut mit den Grünen verbunden und ich finde das gar keine Notwendigkeit. Auch ein Christdemokrat kann sich hinstellen und sagen, natürlich finde ich das total wichtig, dass man nachhaltig lebt, dass man die Natur schützt. Ich meine, welcher konservative Mensch findet das blöd, in den Hüttner Bergen spazieren zu gehen oder an der Ostsee spazieren zu gehen? Und wer stört sich nicht daran, dass da so wenig Fische mittlerweile drin sind? Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass wir es nie geschafft haben, das zum eigenen Kernthema zu machen. Ich meine gar nicht so sehr, um es den Grünen wieder wegzunehmen, sondern einfach um zu sagen, das muss eigentlich ein breites gesellschaftliches Bündnis sein, was genauso wie Ihr Beispiel das ja auch gezeigt hat, was nicht irgendwie links oder rechts ist, sondern was einfach in der Mitte der Gesellschaft da ist. So. Und das haben wir halt über Jahre ein bisschen verdaddelt und jetzt ist es schwer, es wieder zurückzugewinnen. Aber ich finde, wir zeigen schon auch in Schleswig-Holstein, wir regieren ja jetzt seit mittlerweile 8 Jahren mit den Grünen gemeinsam. Vorher war auch die FDP noch mit dabei und trotzdem haben wir was für die Umwelt
getan. Ja, die Älteren.
Und
Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal eine Partei namens FDP, ja?
Ja, die gibt es auch immer noch, ist im Landtag. Und übrigens darf ich auch mal sagen, wir haben mit 3 Parteien in Schleswig-Holstein was für eine Natur gemacht und haben Klimaziele bei uns selbst auch gesetzt und haben uns trotzdem zu dritt vertragen und haben gemeinsam Politik gemacht. Und heute hat der schleswig-holsteinische Landtag keine einzige radikale Partei, keine AfD.
Da sind wir ein bisschen neidisch drauf. Also, ja, wirklich, oder? Ja. Und auch total bemerkenswert, dass Sie mit den Grünen noch koalieren. Das ist ja wie, als würde man faxen statt E-Mailen heutzutage.
Ist nicht mehr ganz im Zeitgeist.
Das ist ja nicht, also wir machen uns davon ja nicht abhängig und wir arbeiten ja trotzdem gut zusammen. Also und ich sag mal, natürlich mache ich jetzt auch keinen Hehl daraus. Es gibt schon auch Unterschiede zwischen Grün und CDU. Und das ist auch im täglichen Geschäft nicht einfach. Und das, was ich eben über so ein bisschen oberlehrerhaft gesagt habe, das ist natürlich auch ein bisschen den Grünen, naja, also ich sage in der DNA, aber dieses etwas Bevormundende. Und da ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn wir zusammenarbeiten. Weil ich glaube, dieses Thema, das gesellschaftlich, das zu verankern, dass man keine Angst vor Umweltschutz hat, dass man nicht denkt, das ist nur was für die gut situierten Leute, sondern jeder auch mit normalem Einkommen kann was für Umwelt tun. Ich finde, da sind wir auch ein bisschen sozusagen das Gegenstück dazu, was vielleicht auch ganz wichtig ist. Und deswegen haben wir eben auch bewusst gesagt, wir wollen nicht einfach nur Klimaneutralität schaffen, sondern wir wollen ein klimaneutrales Industrieland sein. Ich sage mal, ein Land, was wirtschaftlich in Sack haut, also wenn man sozusagen das alles bergab geht und die Leute Zukunftsängste haben, da begeistert man die ja nicht davon. Aber wenn man den Leuten als Beispiel erzählen kann von Schleswig-Holstein, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke kein Gegensatz sind, sondern wenn man Klimaschutz schafft, wenn man Windkraft ausbaut, wenn man dadurch Firmen nach Schleswig-Holstein holt, die CO2-frei Industrieansiedlungen auch in unserem Land machen, dann merken die Leute ja auch, ey, da muss ich ja gar keine Angst vorhaben, sondern die Zukunft ist ja trotzdem positiv, wenn man Klimaziele erreicht. Und ich glaube, wenn man das so zusammendenkt, da passen Schwarz und Grün dann doch wieder gut zusammen, weil wir dafür dann, glaube ich, eine größere gesellschaftliche Breite dann auch haben, die wir miteinander ansprechen. Und mein Eindruck ist, dass die Leute es schon auch eher cool finden, wenn man in der Regierung mit unterschiedlichen Parteien vernünftig zusammenarbeitet, respektvoll miteinander umgeht und sich nicht über jeden Quatsch irgendwelche Personalentscheidungen öffentlich streitet. Ich glaube, das ist eher ein Allheil Mittel gegen Radikalisierung in der Gesellschaft, wenn Demokratinnen und Demokraten vernünftig miteinander umgehen.
Absolut, absolut. Und das ist auch tatsächlich unser Thema ja heute. Reden wir dann gleich noch weiter drüber, was wir für Geschichten erzählen müssen für die Zukunft, dass eben Umweltthemen keine Verzichts- und Verbotsnummern werden, sondern Motor für Innovation und auch Signalwirkung. Aber ich wollte noch ein Beispiel aus der Vergangenheit erzählen. Gestern haben wir es auch hier schon kurz angesprochen. Eine unserer Lieblingsgeschichten, das erfolgreichste Umweltabkommen der gesamten Geschichte, das Montreal-Protokoll. Damals ist die Ozonschicht hat geschwächelt und man entdeckte das riesige Ozonloch und es war plötzlich klar, wegen unseren FCKW wird die Ozonschicht immer dünner und löchriger und das ist potenziell lebensbedrohlich für alle, weil wir würden verkrebsen, verstrahlen, unfruchtbar werden. Wir hätten ein riesen Massenaussterben gehabt. Und dann ist dieses Wunderbare passiert. Die Wissenschaft hat gewarnt und die Politik hat zugehört und alles gedreht. Dieses Protokoll war ein völkerrechtlicher Vertrag, den alle ratifiziert haben. Und der kam von den absolut erzkonservativsten Politikern, die das vorangetrieben haben, nämlich Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Und die haben damals schon das als ihr Thema gemacht. Und da möchte ich gerne wieder hin, dass wir aus der politischen Mitte raus oder aus der gesellschaftlichen Mitte raus diese Themen behandeln und auch mit der richtigen Dringlichkeit auch angehen.
Ihr politisches Vorbild Markus Söder hat mal den schönen Satz dazu gesagt. Only Nixon.
Vielen Dank, dass ich nichts sagen muss.
Kommt noch.
Kommt noch. Only Nixon could go to China. Also es ist nicht von ihm, das ist in amerikanischen Politikwissenschaft ist das gängig. Das heißt, muss man noch vielleicht noch wissen, Nixon war der erste US-Präsident, der damals ins kommunistische China gereist ist. Das hätte sich ein Demokrat nicht rausnehmen können. Da hätte man immer den Verdacht gehabt, der lässt sich von den Kommunisten über den Tisch ziehen. Also da musste ein erzkonservativer Knochen hin, weil man nur dem dann vertraut hat. Ein ähnliches Phänomen, kleiner, abgeschwächter, lokaler, spürt man doch hier auch manchmal, wenn ich mit Wirtschaftsvertretern rede, die haben keine Lust, mit den Grünen zu reden. Das kann man nicht einfach mal so platt und so deutlich sagen, weil es die Wahrheit ist. Also da gibt es ideologische Barrieren. Liegt der Ball nicht auch deshalb ganz besonders im Feld der Konservativen, also der Union? Ist es nicht deren verdammte Pflicht, sich darum zu kümmern, weil sie die letzte Partei verkörpern hier, die das wirklich machen kann? Also die Grünen erreichen nur Teile der Gesellschaft. Das gilt eigentlich für alle. Sind die letzte Volkspartei. Aber wenn sie es nicht machen, macht's keiner. Sind wir da?
Ja.
So, dann los.
Dirk hat mich davor gewarnt, dass Sie manchmal so kurze Antworten geben, weil Sie Norddeutscher
das ist
sind.
Eine, das ist eine
ich
Masche
bin aus Bayern und
aber
wir reden.
Einfach die Frage zu beantworten. Ja. Ne?
Jetzt kommt.
Aber man muss dazu noch sagen, Oberbayern und Eckernförde in Schleswig-Holstein. Also wir verkörpern hier genau die Liebesbeziehung, die Sie ja auch kennen auf anderer
ja,
Ebene.
Der Norden und der Süden.
Großer Fan von Bayern. Also wirklich, das ist.
Das ist ganz nett gewesen.
Ganz ernsthaft, wir verstehen uns auch gut, oder? Ich meine, Sie beide verstehen sich ja auch.
Ja, wir haben sogar geheiratet.
Ewige Liebe,
ich
ja
hoffe,
klar.
Ich hoffe, dass das mit Söder nicht der Fall sein wird, sondern dass Sie in stabilen familiären Verhältnissen hier oben im Norden bleiben.
Aber apropos kurze Antworten, wir machen jetzt damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer Sie besser kennenlernen können.
Auch in Bayern. Und
eine kleine Kurzfragerunde. Bitte nur mit einem Begriff antworten. Eule oder Lerche? Es war doch einfach. Nee?
Lerche.
Ja, also eher im Frühaufsteher. Gut, Nordsee oder Ostsee?
Auf jeden Fall. Ostsee. Also ich darf ja nur eins sagen.
Ja, die Antwort. Ja, also
ich mache lieber Urlaub an der Nordsee, aber liebe an der Ostsee lieber.
Fehmarn oder Sylt?
Fehmarn.
Ja, Sylt zu posch, zu...
Also ich, das ist wirklich eine tolle Insel und auch landschaftlich total schön, aber ich fahre trotzdem lieber nach Amrum. Das erläutere ich jetzt nicht näher.
Ja. Jetski oder Surfbrett?
Muss ich dazu was sagen? Ich,
ja, oder Schwimmringen geht auch.
Lieber ohne Hilfsmittel ins Wasser.
Ja. Windkraft oder Gegenwind?
Windkraft, das war leicht.
Motorrad oder Wattwandern?
Radwandern.
Wattwandern.
Radwandern, aber ist auch besser.
Auch Wattwandern.
Ja.
Wurst oder Tofu?
Wurst.
Hund oder Katze?
Hund.
Wacken oder Shanty?
Boah. Ja, also da überwiegt Wacken zugegebenermaßen. Ich finde Shanty echt super, aber ich glaube, ein bisschen dichter kommt aus meinem Musikgeschmack mit Wacken schon.
Und einen haben wir noch, Söder oder Habeck?
Habeck.
Na? Das kam aber überraschend schnell.
Herr Günther, kennen Sie das Modell der planetaren Grenzen aus der Wissenschaft? Ist Ihnen das so grob geläufig, was das so ist?
Ein bisschen schon.
Ja, immer wenn ich dieses Gefühl habe, ich weiß was nicht ganz genau, dann frage ich meine Frau, die ist nämlich Wissenschaftlerin, die ist sozusagen die Nerdbox, die man dann aufmachen kann. Sabine, erklär uns doch mal kurz, damit wir weiterreden können, was sind die planetaren Grenzen?
Die planetaren Grenzen, das ist das wichtigste wissenschaftliche Modell, was Sie nicht kennen und die meisten von Ihnen vielleicht auch nicht. Da haben sich Wissenschaftler ein sehr schlaues Diagnosetool für unseren Planeten überlegt. Wenn wir unsere schöne blaue Murmel mal als Raumschiff begreifen, die da durch das lebensfeindliche All fliegt, wir brauchen verschiedene Lebenserhaltungssysteme auf diesem Raumschiff, die alle funktionieren müssen. Und die Wissenschaftler haben sich jetzt überlegt, sie teilen das auf in 9 Erdsysteme, die heißen dann zum Beispiel Trinkwasser, Artenvielfalt, Klima, Müll und so weiter und gucken sich in jedem von diesen Bereichen an, wo sind wir? Bei Grün, jetzt nicht das politische Grün, sondern das Ampel, ist schon wieder falsch. Also das
Ampel ist auch nicht mehr gut.
Das alles okay Grün oder das mittelgute Gelb oder das warnende Rot. Ne? Und dann kann man sich also anschauen, wie geht es diesen einzelnen Erdsystemen und weiß dann, können wir weitermachen wie bisher, müssen wir aufpassen oder müssen wir ganz dringend wieder zurück. Jetzt ist es so, von diesen neuen Erdsystemen sind leider nur noch 3 grün. Ozon, habe ich schon gesagt, große Erfolgsgeschichte, haben wir wieder hingekriegt. Luftverschmutzung auch noch okay und Ozeanversauerung auch noch okay. Alle anderen 6, 1 davon ist noch gelb und die anderen 5 sind rot. Und das heißt für uns, wir müssen ganz dringend daran. Und das sind wissenschaftliche Fakten und keine Themen, die wir debattieren können. So sieht es aus.
Und man muss vielleicht dazu sagen, die Wissenschaft hat rot definiert, wenn die Menschheit dauerhaft in diesem roten Bereich ist, wird sie irgendwann aussterben. Also wir reden hier über sehr drastische Folgen. Man kann nicht außerhalb des grünen Bereichs dauerhaft leben. Diese Zivilisation ist dann nicht mehr möglich. Also alle Neuen müssen auf Dauer gesehen im Grünen sein. Und um das zu erreichen, hat die CDU jetzt gerade die Pendlerpauschale wieder eingeführt. Halten Sie das für einen sinnvollen Schritt?
Aber die ist ja noch gar nicht eingeführt, ne?
Ja, aber Sie wissen, dass Sie es wollen, ne?
Naja, die Pendlerpauschale ist ja nicht nur für Autos, sondern auch für, kann man ja auch, wenn man den ÖPNV nutzt, nutzen. Und ich finde es schon auch ein bisschen fair, wenn Menschen, die einen längeren Weg zur Arbeit haben, auch eine gewisse Entlastung bekommen.
Es ist nicht immer schwierig, wenn man etwas, was zu den großen Umweltbelastungen gehört, wie Mobilität, wenn man das günstiger macht. Also wir kennen ja viele Beispiele. Also wenn man was subventioniert, was eigentlich nicht mehr gut funktioniert, dann wird das weitergetrieben und das Problem wird eher größer. Ob es jetzt der Kohleabbau war, die Fischerei oder sonst was, ist doch immer das gleiche Problem.
Ja, das ist sicherlich so. Also deswegen bin ich ja auch ein Fan davon, grundsätzlich auch Anreize zu machen. Aber trotzdem darf man ja nicht ausblenden, dass, ich sag mal, wir auch noch ein bisschen andere Herausforderungen haben. Also selbst wenn die Pendlerpauschale erhöht wird, haben wir ja andere politische Steuerungsinstrumente, um, ich sag mal, einen nachhaltigen, negativen Effekt für den Klimaschutz dann auch zu verhindern.
Sie haben ja, wenn ich jetzt nochmal auf mein Erdthema kommen darf, Entschuldigung, ich muss da noch drauf rumreiten, völlig zu Recht gesagt, wir sollen nicht nur sagen, was alles schlimm ist, sondern wir brauchen auch positive Geschichten und wir brauchen auch Lösungen. Und wir haben, das Schöne ist, wir haben ganz viele von diesen Lösungen. Wir sind ja auch 8 Milliarden Menschen und haben so viel Potenzial, uns tolle Sachen auszudenken. Und das haben wir in der Vergangenheit Gott sei Dank auch schon mal geschafft. Jetzt gerade Prio 1 bei der Weltrettung wäre Energiewende und Landwirtschaftswende. Und Gott sei Dank sind wir bei beiden Sachen auf dem Weg. Wir hätten auch ganz tolle Dinge, die wir sofort implementieren könnten. Wir müssen es nur bald tun und hoch priorisieren. Wo stehen wir da?
Nee, ich verantworte ja den Bereich hier in Schleswig-Holstein. Und da haben wir, wenn ich mal die beiden Themen nehme, Energiewende, sind wir ja das Land, was da am meisten vorangeht. Wir haben ja unsere Ausbauziele, was Windkraft angeht, mittlerweile sogar übertroffen. Wir haben mittlerweile eine Fläche ausgewiesen von 3,4% in Schleswig-Holstein. Das hat kein anderes Bundesland geschafft. Wir haben jetzt mittlerweile 10 Gigawatt Leistung, alleine Windkraft an Land. Das haben wir uns immer als Ziel gesetzt, glaubten viele, dass wir es nicht schaffen. Und wir schaffen das aber in Schleswig-Holstein. Wir schreiben jedes Jahr neue Rekorde beim Einspeisen von Strom in die Netze aus erneuerbaren Energien und sind übrigens auch das beste Land, was den Netzausbau angeht. Also obwohl wir ja darauf gar nicht angewiesen sind. Wir sind ja in einem Land, in dem wir den Luxus haben, dass wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, als wir überhaupt verbrauchen. Fast das Doppelte.
Wo geht denn der Überschuss hauptsächlich hin?
Ja, wir würden den gerne unseren südlichen Freunden ja schicken, aber der Südlink ist leider nur bei uns fertig und wurde ja durch weitsichtige Politikerinnen und Politiker sehr, sehr nach hinten verzögert. Sonst würde dieser Effekt ja jetzt schon funktionieren. Und wir haben uns jetzt darauf konzentriert, dass wir den Strom eher in Schleswig-Holstein selbst verbrauchen. Wir sind ja Vorreiter, was Batteriespeicher angeht. Wir brauchen die größten Batteriespeicher in Europa, bei uns in Schleswig-Holstein, an unterschiedlichsten Orten. Wir siedeln Unternehmen hier an. Wir haben ja beispielsweise ein Projekt in Legerdorf, wo eine Zementfabrik Jahr für Jahr, jedes Jahr 1 Million Tonnen CO2 in die Atmosphäre bisher geblasen hat. Und wir schaffen das in Schleswig-Holstein über Strom aus erneuerbaren Energien, Umwandlung, Nutzung von Sauerstoff, dass wir in den nächsten Jahren diese 1 Million Tonnen auf null runter reduzieren. produzieren können. Aber dafür nutzen wir natürlich den Strom auch bei uns in Schleswig-Holstein. Das heißt, bei uns kann man das beobachten, was viele für Spinnerei halten leider und glauben, das funktioniert nicht, das wird sich wirtschaftlich nicht tragen. Das hat man über die Windkraft am Anfang auch gesagt. Die ersten Pioniere, das stimmte auch, das hat sich finanziell nicht gerechnet. Ohne Subventionen wäre es nicht möglich. Heute haben wir ja eine technische Entwicklung, die das wirklich auch marktwirtschaftlich schlau macht, erneuerbare Energien auszubauen. Also von daher in dem Bereich, glaube ich, können wir wirklich schon sagen, dass wir da richtig gut sind. Und der Landwirtschaftsbereich ist einer, um den wir uns natürlich in Schleswig-Holstein auch kümmern. Ich will jetzt nur mal als Beispiel sagen, was eben auch über Freiwilligkeit möglich ist. Wir haben eben über großartige Pläne gesprochen und Meilensteine im Umweltschutz. Wir haben in Schleswig-Holstein es geschafft, mit dem Nationalpark, hätte ich jetzt fast gesagt, wieder Ärger gekriegt. Er heißt jetzt Aktionsplan Ostseeschutz.
Habe ich auch gerade gelernt, ja.
Aber das sind so typische Sachen.
Der heißt, man darf nicht mehr baden, sondern nur noch auf dem Deich stehen und das Meer betrachten, ne?
Ja, fast. Aber ich meine, wir haben es immerhin geschafft, dass wir 12,5% der Ostseefläche bei uns, die zu Schleswig-Holstein gehört, absoluten Schutz garantieren. Es hat kein anderes Land an der Stelle wirklich geschafft. Und die Landwirtschaft hat ja über das, was an Einleitung Nitrat und Phosphor in die Ostsee sowieso reduziert werden muss, nochmal eine freiwillige Vereinbarung mit uns unterschrieben, dass in 2 Schritten noch mehr von der Landwirtschaft auch an freiwilliger Leistung gebracht wird. Also wir zeigen ja, dass man Menschen auch mitnehmen kann, dass man viel auch für die Natur erreichen kann. Wir sehen übrigens auch, dass von der weit überwiegenden Mehrheit der Menschen in Schleswig-Holstein, das auch begrüßt wird. Die finden das richtig, Umweltschutz zu machen. Und ich glaube, die Akzeptanz schafft man auch nur, wenn man eben auch gemeinsam mit den Menschen auch diesen Umweltschutz in unserem Land sicherstellt.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann ist das ja sehr vernünftig. Und dann denkt man, ja, da redet ja ganz gutes Zeug und hat das verstanden so ein bisschen, wie wichtig das ist mit der Umwelt.
Was kommt jetzt?
Ja. Wenn Sie dann so morgens aufstehen und sich die neuesten Nachrichten aus Ihrer eigenen Partei und die Zitate so angucken, denken Sie dann nicht auch manchmal, was ist das eigentlich für eine Partei, in der ich da bin, wo der Kanzler sagt, Mensch, Deutschland ist so bedeutungslos, das bringt gar nicht viel. Wenn andere Leute sagen, der Klimaschutz ist völlig überbewertet, wir müssen erst die Industrie wieder hinkriegen. Wenn man mit Ihnen spricht, hat man den Eindruck, dass Sie sich zumindest zeitweise im falschen Parteikörper befinden.
Nein, es gibt in meiner Partei schon sehr viel vernünftige Leute, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite. Und dieses Argument, aber ich würde jetzt mal sagen, so kenne ich die Äußerung unseres Bundeskanzlers dazu nicht.
2%, 1%, da ging es um die Emissionsmengen.
Ja, genau. Ja. Also deswegen, wir haben ja aber im Koalitionsvertrag glücklicherweise auch uns zu diesen ganzen Energie- und Klimazielen auch bekannt. Und manche Entscheidung ist ja auch schon in die richtige Richtung getroffen worden. Generell kann ich aber mit diesem Argument, was mir ja auch ab und zu mal von Leuten entgegengehalten wird, wir haben ja so einen minimalen Anteil in Deutschland und ob wir jetzt irgendwas machen, bringt ja am Ende fürs Weltklima überhaupt nichts. Dem kann man ja nicht mal komplett widersprechen, denn wenn wir die Einzigen wären, die es machen würden und kein anderer mitmachen würde, würde ich auch sagen, retten wir das Weltklima nicht. Aber ich finde, darum muss man natürlich genau umgekehrt argumentieren und sagen, wenn nicht wir in Schleswig-Holstein, Land zwischen den Meeren, vom Klimawandel eher betroffen durch steigenden Meeresspiegel, aber weniger wegen klimatischer Veränderungen, dass es nun dramatisch heiß in unserem Land wird. Also wir können ja damit noch einigermaßen gut umgehen. Wir sind ein Land, wo es den Menschen ja überwiegend extrem gut geht. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diese Klimaziele einzuhalten, wie wollen wir denn anderen Ländern, wo es ja viel, viel mehr Verwerfungen geben wird, wenn man entsprechende Klimaziele auch einhält, denen erklären, wenn wir es nicht tun, dass die aber sich bitte darum kümmern müssen, das Weltklima zu retten. Und deswegen müssen wir Vorreiter sein. Und ich glaube übrigens auch daran, wir sind als Land in Deutschland so stark geworden, weil wir immer eine tolle Exportwirtschaft gehabt haben. Und deswegen glaube ich fest daran, wenn wir uns um diese ganzen Zukunftstechnologien in unserem Land kümmern, Batterieproduktion nicht nur in Asien stattfinden lassen oder in den Vereinigten Staaten, sondern bitte bei uns in Heide, wenn es auch mit einer gewissen Unterstützung auch stattfinden muss. Und gleichzeitig eben auch zeigen, wie schafft man das eigentlich, nicht nur die Stromproduktion CO2-neutral zu machen, sondern wie schafft man das im Wärmesektor, wie schafft man das im Verkehrssektor. Das geht nur durch Sektorkopplung, das geht nur durch Wasserstoffprojekte. Und ich meine, die Botschafter aus anderen Ländern kommen nach Schleswig-Holstein, um sich zu erkundigen, wie wir das hier machen, weil die sagen, habt ihr nicht Firmen, die Bock haben, sowas auch in unsere Länder zu exportieren. So, und ich glaube, wenn man das eben so positiv auch erzählt, dann erlebe ich ganz viele Christdemokraten, die das auch total vernünftig finden und sagen, nee, so blöd ist der Günther überhaupt gar nicht, was der da oben im Norden in Schleswig-Holstein macht. Die haben vielleicht doch irgendwie den schlaueren Weg gefunden. Und von daher glaube ich, dass sich das auch durchsetzen kann, auch in diesen Zeiten. Aber es ist ein harter Kampf. Also wenn man glaubt, man tritt in eine Partei ein und ist mit 100% einverstanden, das wird nie passieren. Man wird immer Dinge haben, die man anders sieht. Das ist in Demokratien einfach so. Und man muss halt in der Politik lernen, da zählt nicht, wer am lautesten brüllt. Es zählt auch nicht, wer am schlausten ist, sondern es zählt, wer mehr Menschen davon überzeugt, dass bestimmte Ziele richtig sind. Und das ist sozusagen der Einsatz, den ich Tag für Tag mache. Dafür arbeite ich, dafür brenne ich auch. Und wenn andere das in der Union blöd finden, ist mir sowas von Wumpe. Wir machen unseren Weg in Schleswig-Holstein.
Ja, sehr, sehr schön. Nein, ich finde, Sie sagen das genau richtig. Ich meine, Deutschland mag zwar klein sein, aber wir sind eine wirklich die drittstärkste Wirtschaftsmacht. Ich finde, wir haben eine Verantwortung, aber wir haben auch eine Signalwirkung und wir können diese Vorreiterrolle übernehmen, finde ich. Sollten wir auf jeden Fall, oder? Sollten wir. Und da, genau, jetzt lassen Sie uns doch mal nachdenken, wie kommen wir von dieser Erzählung, die sich jetzt in der vielen Teilen der Bevölkerung gerade so festgesetzt hat, wie, Mann, hier geht alles den Bach runter, nichts funktioniert mehr, die Züge kommen nicht pünktlich und überhaupt, zu einem neuen Narrativ, wo wir sagen, Sie haben es auch schon erwähnt, Deutschland kann diese Vorreiterrolle übernehmen in Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeit und so. Wir können einen wettbewerbsfähigen Standort wieder haben. Wir können, wenn wir diese Naturschutzziele auch ernst nehmen, auch alle zu mehr Wohlstand kommen, glücklicher werden und ja, ein richtiges Innovationsland.
Warum verbreiten Sie nicht mehr gute Laune? So könnte man das doch zusammenfassen. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn man sich Zahlen anguckt. Deutschland hatte, glaube ich, im vergangenen Jahr 63% der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Das ist ein sensationeller Wert. Hätten wir vor 20 Jahren in irgendeiner Talkshow gesagt, 2025 oder 2024 werden wir diesen Wert haben, hätten alle gesagt, wir hätten Drogen genommen. Das ist ein unglaublicher Erfolg und keiner freut sich. Woran liegt das?
Naja, das haben wir uns irgendwie angewöhnt, dass wir irgendwie ein bisschen mit Trübsal durchs Leben laufen. Und ich finde auch, manchmal tun wir in der Politik auch nichts dazu, um das zu verändern. Ich glaube, dass das heute auch anstrengender ist, diesen positiven Spirit rüberzubringen, weil wir bedauerlicherweise ja heute viel über soziale Medien machen, die es bedauerlicherweise, ich sag mal, Menschen, die es mit der Demokratie nicht gut meinen, deutlich leichter machen, eine schlechte Stimmung zu verbreiten. Das funktioniert über Algorithmen extrem gut, dass man diese schlechte Stimmung macht. Deswegen
Bad News oder Good News?
Ja, ich kann nur jedem sagen, muss man nur einmal sein Handy für 2 Stunden weglegen, dann weiß man wieder, dass man plötzlich schneller gute Laune hat. So, und ich finde, sich ab und zu mal zu kneifen, und ich mache das wirklich bei jeder Gelegenheit, also nicht mich zu kneifen, sondern den Leuten.
Ich hatte gerade diese schöne Vorstellung. Sagen. Sie haben sind bei der Union auf Parteitag und Söder redet und sie kneifen sich die ganze Zeit.
Nee. Währenddessen bin ich essen gegangen. findet immer irgendwelche Möglichkeiten. Aber ich finde, man muss immer sagen, wo starten wir eigentlich? Ne? Man hat das Gefühl in der Tat, dass wir wirklich an dem schlimmsten Fleckchen Erde leben hier in Deutschland, was man irgendwie finden kann. Verrückt, und das, 95% der Menschen auf der Welt viel größere Sorgen haben als wir, blendet man ja immer aus, weil man da ja nicht lebt. Sondern man denkt ja sozusagen immer nur sein eigener Kosmos, und das ist ja wirklich ganz furchtbar. Und die Medien, tut mir leid, wenn ich das sage, aber Wissenschaftsjournalisten sind da natürlich ein positives Beispiel, tun auch
selbstverständlich
ihr Übriges dazu.
Ja.
Ich meine, gucken wir uns mal an, immer nur alles negativ, ne? Wenn das Institut für der deutschen Wirtschaft den Bildungsmonitor macht und Schleswig-Holstein geht Plätze hoch, steht das auf Seite 15 in einem Einspalter. Wenn Schleswig-Holstein in irgendeiner anderen Statistik nach hinten rückt, ist es die Titelseite, alles ist dramatisch, alles wird immer noch schlimmer in unserem Land. Und ehrlich gesagt machen das ganz, ganz viele Medien mittlerweile. Es wird auch eher schlimmer. Die lassen sich von sozialen Medien und von diesen ganzen rechten Netzwerken, die wirklich der letzte Dreck aus meiner Sicht sind, wirklich dazu provozieren, diesen negativen Trend mitzumachen.
Sehr gut, ja.
Und dem müssen wir uns einfach entgegenstellen und sagen, Leute, drittgrößte Volkswirtschaft der Erde.
Yes.
Also wir haben wirtschaftliche Power in unserem Land. Wir können wirklich wahnsinnig viel. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen wieder uns darauf konzentrieren, dass wir vielleicht, ich sag mal, den Leuten wieder ein bisschen mehr Zutrauen geben, wir auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung haben. Denn ich glaube, das müssen wir schon selbstkritisch sagen. Wir haben in immer gut gemeinten Dingen, dass wir alles nochmal dokumentieren und aufschreiben, uns sozusagen in die Situation begeben, dass wir in unserem Land nicht mehr die Bösen bestrafen, sondern dass die Guten, die was machen wollen, einfach mit wahnsinnig viel Bürokratie belastet werden. Und das führt leider dazu, dass wir eben einfach zu langsam werden. Und ich sag mal, wenn man Klimaziele erreichen will, die ehrgeizig sind, braucht man Geschwindigkeit. Damit können wir nicht lauter Planungsverfahren haben. Und gucken wir uns die Bahn an, warum ist die so unpünktlich? Weil wir einfach zu langsam sind, auch bestimmte Ausbaumaßnahmen in unserem Land durchzuführen. So Fehmarn-Belt-Querung kann man zu stehen, wie man will. Aber in Schleswig-Holstein haben wir 14.000 Einwendungen gegen die Trassenführung gehabt. In Dänemark 31. So,
ja,
und da ging es viel schneller als in unserem Land. Übrigens mehr als die Hälfte nicht aus Schleswig-Holstein, die alle fanden, dass die Trassenführung falsch ist.
Und man kann ja nicht sagen, dass Dänemark weniger demokratisch wäre.
Nein,
kann man überhaupt nicht behaupten.
Nee. Aber die Leute sind glücklicher und es geht schneller. Und ich finde, da mal wirklich runterzukommen und mal mutige Schritte zu machen und dann aber nicht, wenn was schief läuft, immer nach Schuldigen zu gucken. Das machen wir in unserem Land eben auch. Wenn man mehr Freiräume lässt, darf auch mal ein Fehler gemacht werden. Aber dann muss nicht sofort gesagt werden, jetzt muss der aber zurücktreten, wenn das hier falsch gelaufen ist und welcher Mitarbeiter in der Verwaltung hat welchen Fehler an welcher Stelle gemacht. Nee, Eigenverantwortung gehört auch, dass man selbst auch mal zu dem steht, was man dort an der Stelle tut. Und ich glaube, wenn wir da wieder stärker zurückkommen in Deutschland, dann bin ich überhaupt nicht bange, dass wir wieder eine viel positivere Stimmung in unserem Land hinbekommen und übrigens auch viel, viel mehr erreichen.
Das wäre das Narrativ.
Ja. Also
Herr Günther, darf ich Ihnen mal ein Zitat vorlesen und Sie raten mal, von wem das ist. Also wir haben 3-4 Zitate, wir haben die natürlich ein bisschen tricky ausgesucht, ne? Ist klar. Also Zitat 1. Wir haben die Aufgabe, das Leben mit all seinen Geheimnissen und all seinen Wundern zu bewahren. Mögen wir dieser Aufgabe gewachsen sein. Wer könnte das gesagt haben? Ist wirklich raten.
Dirk Steffens?
Ja, habe ich.
Margaret Thatcher.
Ja.
Hat damals bei Ozone eine Rede gehalten, übrigens zu diesem Montreal-Protokoll, wenn man die umschreiben würde, jeder würde denken, da hat Robert Habeck aber mal einen ganz harten Tag gehabt. Also unfassbar, was Konservative können, wenn sie wollen. Ne?
Dann ich habe auch einen. Die Menschheit ist an einem kritischen Punkt ihrer Entwicklung angelangt. Ihr Überleben hängt von der Sicherung eines ökologischen Gleichgewichts ab, das zunehmend gefährdet ist.
Angela Merkel.
Helmut Kohl.
Ui, boah, war ganz dicht dran.
Damals, als Umweltschutz noch konservativ war, ne?
Ja. Bäume verursachen mehr Luftverschmutzung als Autos.
Boah, das war bestimmt irgendein Grüner.
Ronald Reagan. Also der Mann, der auf der anderen Seite bei der Ozonrettung viel getan hat, hat dann manchmal auch wirklich dummes Zeug geredet.
Die
das hat aber nicht mit Absicht gemacht.
Genau. Der war ja auch witzig. Also bei dem wusste man ja auch oft gar nicht, wann er einen Scherz gemacht hat. Also das muss man sagen. Mein Lieblingswitz von Ronald Reagan ist immer, ihm wurde vorgeworfen, er würde nicht genug arbeiten als Präsident. Und da hat er einfach geantwortet, wer Amerika nicht in 8 Stunden regieren kann, der schafft es auch nicht in 10.
ich habe auch noch eins. Die Klimakatastrophe findet nicht statt.
Ist ein bisschen aktueller.
Ja, Klimakatastrophe.
Sie dürfen auch in Ihrem eigenen politischen Umfeld suchen.
Echt? Ich hoffe, dass Friedrich Merz das nicht gesagt hat.
Nee, Gott sei Dank nicht.
Oh, nah dran.
Ja. Alexander Dobrindt.
Okay, na gut, er ist ja auch dafür nicht zuständig.
Ja.
Gut.
Wir haben noch 2 schöne. Wir müssen den Planeten retten. Es ist der einzige mit Schokolade. Okay, das kann man nicht wissen. Das war von Jane Fonda. Aber wir fanden das Zitat so schön.
Jetzt das Letzte. Klimaschutz ist eine moralische Aufgabe und nicht zu handeln eine Sünde. Das kriegen Sie nicht raus. Das war Markus Söder. Ist aber schon ein paar Jahre her. Da war das noch cool.
Könnt ihr sich noch erinnern? Es gab doch mal diesen politischen Moment, da sah es so aus, als könnte Robert Habeck irgendwie zusammen mit Markus Söder die Bundesregierung stellen. In diesem Moment, da gab es ein Volksbegehren in Bayern zum Artenschutz. Und Markus Söder war plötzlich grüner als die Grünen. Dann nickt er und lächelt nur still. Ja.
Also das ist ja schon Jahre her. Also das passiert bei ihm ja von Stunden normalerweise, dass er das Gegenteil von dem erzählt, was er vorher gesagt hat. Also
können Sie noch mal diese schöne Geschichte erzählen, die Sie letztes Jahr hier erzählt haben, wie Markus Söder hier zu Besuch war?
Oder kommen sollte.
Und was wandern mit Ihnen wollte?
Und die bayerische Delegation nach dem Schuhwerk fragte, mit Gummistiefeln im Watt.
Ja, das hätte ich ja im Vertrauen erzählt.
Genau deshalb zerren wir es ja jetzt an die Öffentlichkeit.
Naja, er hat ja seinen Besuch jetzt hier schon absolviert. Und Helgoland hat ja nicht so viel Watt, also von daher war da die Gefahr nicht groß, aber in der Tat, das ist ja schon ein paar Jährchen her, da wollte er unser Land besuchen und wenn so bayerische Ministerpräsidenten nach Schleswig-Holstein kommen, so oft hatte ich das vorher noch nicht erlebt, dann wenn andere Gäste kommen, legen wir das sozusagen mit dem Protokoll so ein bisschen fest, was wir den Herrschaften dann oder Damen im Land zeigen wollen. Aber die Staatskanzlei in Bayern hatte uns also das gesamte Programm vorgegeben, wo Herr Söder dann in welchem Motiv steht und dass es der Westerhever-Leuchtturm ist und was da
so
alles
ist. Ach, das haben Sie sich so ausgesucht von den Postkarten, wo man dann stehen will?
Ja, genau. Das Schlösser haben wir ja hier nicht so viele, vor denen er dann posieren konnte. Und in der Tat war dann auch eine der Dienstanweisungen, die Sie aufgeschrieben haben, wenn es ins Watt geht, Gummistiefel tragen. Und ich habe zum Einleiten gesagt, dann lassen wir das mal so stehen.
Jetzt weiß jeder Norddeutsche.
Jeder Norddeutsche weiß, also wenn es irgendwas Verrücktes gibt, dann ist es mit Gummistiefeln ins Watt zu gehen. Und dann hat man wirklich definitiv verloren. Also barfuß ist wahrscheinlich sogar noch die beste Methode, aber um Himmels willen keine Gummistiefel. Aber wir konnten das leider nie erfahren, was passiert wäre, weil diese Reise ja von ihm einen Tag vorher abgesagt worden ist, weil irgendwas wieder in Bayern schiefgelaufen ist unter seiner Führung. Und dann musste er in seinem Land bleiben. Aber die Reise ist immer noch ausgearbeitet, also kann er noch mal wieder kommen, und vorher Bescheid sagt.
Okay, dann halten wir das unterm Deckel und wir freuen uns alle auf Markus Söder in Gummistiefeln im Watt. Dann muss sie am Raum bleiben. Unsere Zeit ist fast um, leider. Man könnte ja noch ewig weiter plaudern, aber ich habe gehört, so ein Ministerpräsident muss ja hier und da auch noch mal andere Sachen machen. Was ist in Ihrem Privatleben Ihre größte Klima- oder Umweltsünde? Also was ist die eine Sache, wir haben alle solche Sachen, was ist bei Ihnen die größte Sünde? Oder wenn ich Ihre Frau fragen würde, würde die sagen, mein Mann?
Also so viele Sünden habe ich gar nicht. Also gut, wir fahren jetzt kein E-Auto privat. Ist das eine Sünde? Ja, würde ich schon sagen.
Kommt darauf an, wo man wohnt, kann man so und so berechnen. Genau.
Die Wurst.
Hm? Ja, also ich bin jetzt... Also wir essen schon bewusst, ne? Also ich bin jetzt nicht so jemand, der, keine Ahnung, da irgendwelche Fotos mit offenem Mund und Wurst essend postet, weil ich immer finde, dass die Leute sind ja schon auch vernünftig und wir müssen ja mit dem Fleischkonsum auch runtergehen. Finde ich immer, das muss man nicht zu moralisch machen. Aber ich esse zum Beispiel
der neue wissenschaftliche Vorausdruck dafür ist fetischhaftes Wurstgefresse.
Ja, das stimmt.
Ja, und das ist tatsächlich unsere größte Umweltsünde. Ich habe ein Kind in die Welt gesetzt. Ja, das ist ja eh schon ein schlimmer CO2-Abdrücke hat, leider. Zwillinge haben wir und einer davon neigt sehr zum Fetischhaften Wurst gefressen.
Er ist ein bayerisches Kind und kommt ganz nach dem Landesvater leider.
Das mache ich auch. Also nicht fetischhaft, aber wir halten auch mal bei McDonald's. Also wenn das zum Beispiel eine Sünde ist. Und ich finde aber auch immer persönlich, man muss es halt alles dosiert machen, ne? Und immer sich auch Gedanken darüber machen. Und wir essen auch nicht jeden Tag Fleisch, logischerweise, sondern versuchen das alles ein bisschen zu reduzieren. Und ich kenne mittlerweile auch wirklich total viele Leute, die das einfach auch machen. So, ohne dass man das sozusagen den Leuten mit erhobenem Zeigefinger und wie hoch ist genau dein Fleischkonsum, sondern einfach ein bisschen vernünftig erklären, dass das einfach nicht schlau ist, dass es auch nicht unbedingt gesund ist, das zu tun, aber eben nicht mit einer gewissen Attitüde das zu verbinden. Das, glaube ich, ist dabei wichtig, aber das wäre so jetzt eine Sünde, die mir einfällt. Oh, ich fahre viel Fahrrad und laufe morgens zum Bäcker, fahre dann nicht mit dem Auto hin. Also ich glaube, ich bin schon einigermaßen vorbildlich privat.
Sehr schön.
Herr Günther, vielen, vielen Dank für den Besuch hier in Ihrer Heimatstadt. Sie hatten es ja nicht so weit heute Morgen, ne? Das war eine kurze Anreise.
Super.
Was werden Sie heute Gutes tun? Also Sie haben ja noch Ihren Arbeitstag weitgehend vor sich. Wir haben das heute hier am Vormittag aufgezeichnet. Haben Sie vor, etwas Gutes zu tun heute?
Ja, ganz viel. Nur Gutes. Also ich fahre jetzt gleich nach Kiel und habe bei RSH gehört, dass heute die Freiwillige Feuerwehr Gettorf mitmacht bei einer Aktion, wo 500 Mal geläutet werden muss in der Gemeinde Gettorf. Und dann bekommen die von RSH, also von Radio Schleswig-Holstein, ihren Wunsch erfüllt. Die haben sich irgendwelche Feldbetten gewünscht. Und weil ich das gelesen habe, habe ich gedacht, halte ich gleich auf dem Weg mal kurz in Gettorf an und bimmel mit, damit die 500 voll bekommen. Und das finde ich eine gute Tat in Freiwilliger Feuerwehr, wenn wir die nicht hätten. Wir haben in Schleswig-Holstein über 12.000 Feuerwehren, alles ehrenamtlich, über 1.200 Feuerwehren, ehrenamtliche Feuerwehren.
Ja, brennt ja auch an allen Ecken hier am Land.
Aber das ist einfach genial, ne? Dass es sowas gibt, dass alle Menschen so etwas freiwillig ehrenamtlich machen. Und das finde ich ist eine gute Tat, die zu unterstützen.
Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Also kurz zusammengefasst, Schleswig-Holstein, da läuft's. Wir Medienschaffende sollen nicht immer alles schlecht reden. Und wir brauchen wieder positive Geschichten für Deutschland. Also vielen, vielen Dank auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hier im Saal. Vielen, vielen Dank an das ganze Greenscreen-Team für die tolle Gelegenheit und die ganze Technik, für die vielen Ehrenamtlichen, die das Ding hier rocken. Ganz, ganz toll. Und ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Günther, toll, dass Sie da waren. Und das war die Kettenreaktion mit Dirk und Sabine Steffen.
Unser erster Gesprächspartner, der vielleicht auch der letzte war. Wir werden das mal abwarten. Vielen Dank, Herr Günther. Schönen Tag.
Vielen Dank. Danke.
Audioproduktion und Sounddesign:
Stefan Strüber.
Aufzeichnung:
das Technikteam des Greenscreen Naturfilmfestivals.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns,
Sabine und Dirk Steffens. Und wir machen das alles mit Unterstützung der Biodiversity Foundation mit Mitteln aus der Postcode-Lotterie. Dankeschön.
Dankeschön.